Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute beschäftigen wir uns damit, welche seriösen und unseriösen Angebote es zum Thema Kinderwunsch gibt und wie man sie voneinander unterscheiden kann. Dafür habe ich Sabrina zu Gast. In ihrer Kinderwunschzeit hat sie sich intensiv mit diesem Thema befasst und sogar eine Reportage dazu gemacht. Liebe Sabrina, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Sally, schön, dass ich dabei sein darf.
Super, dann steigen wir mal direkt ein. Erzähl uns doch mal als erstes, wie bist du schwanger geworden und welches Mittel hat dir vor allem geholfen?
Das ist eine interessante Frage, weil ich bin ja jetzt das zweite Mal schwanger. Das heißt, meinst du beim ersten Mal oder meinst du beim zweiten Mal?
Mich interessiert beides.
Okay, ich glaube beim ersten Mal, weißt du, das ist einfach so passiert. Ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht und ist wahrscheinlich auch das Beste, was passieren konnte, weil ich nichts genommen habe. Ich habe in der Zeit, glaube ich, nee, ich habe nicht mal mehr Folsäure genommen, weil ich halt jemanden neuen kennengelernt habe. Ich hatte seit ein paar Monaten einen neuen Partner und dann nach 7, 8 Monaten, schwupps, war ich schwanger. Also beim ersten Mal habe ich gar nichts genommen. Bin dann eigentlich auch genauso mit dem Mindset dann irgendwie auch beim zweiten Mal da irgendwie rangegangen. Ich dachte mir, nö, mein Körper ist jung und ich bin sportlich und ne, also ich brauchte eigentlich gar nichts. Und hab dann aber doch, weil, ja, meine Freundin meinte dann, vielleicht fang doch mal mit der Folsäure an und nehme das schon ein paar Monate parallel dazu. Also okay, gut. Habe ich also dann die Folsäure 2, 3 Monate genommen. Und alles Weitere habe ich eigentlich dann weggelassen. Aber es hat dann halt ein bisschen länger gedauert, bis es dann geklappt hat beim zweiten Mal. Naja, und dann habe ich natürlich schon irgendwie, ne, angefangen, die Angebote mir anzugucken. Auf Social Media ging es dann los, dass mir Präparate angeboten wurden. Und dann wird man ja schon so ein bisschen nachdenklich, denkt so, okay, warum jetzt nach 3, 4 Monaten hat es immer noch nicht geklappt? Vielleicht nehme ich da mal was. Und ich habe mir das dann angefangen anzuschauen, aber ich habe nichts davon genommen. Ich habe dann aber, okay, ich muss zugeben, ich bin dann schon noch mal in meinen Schrank gegangen in der Küche und habe geguckt, ah, vielleicht ist da irgendwas drin, was vielleicht auch so ein Fruchtbarkeitspräparat sein könnte. Weil man kriegt dann ja so Tipps, nimm das und das und das und dann bist du fruchtbarer und wirst sofort schwanger. Aber ich habe da nichts gefunden, was irgendwie als Tipp gegeben wurde.
Ja, du hast gesagt, 3, 4 Monate. Ab wann hast du denn gemerkt, dass du nervös wurdest und habt ihr oder du auch Zykluskalender geguckt? Kannst du dazu was erzählen?
Also man muss dazu sagen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und vielleicht hat es da auch so ein bisschen mit reingespielt. Ich glaube, wir haben uns damals entschieden dazu, dass wir ein zweites Kind wollten und es hat dann nach 2 Monaten, hat das sofort funktioniert. Die Sache war nur die, dass das hat dann nicht funktioniert. Also es gab dann quasi einen Abort. Das Herz von dem Kind hat nie geschlagen, es ist also in der 6. Woche dann abgegangen, aber alles, was danach kam, also diesen Ballast, den ich dann eigentlich mit mir rumgetragen habe, weißt du musst dann erstmal 3 Monate Pause machen und dann, also nicht nur für den Körper, ich habe auch gemerkt, okay, so seelisch wäre es gut, wenn ich mal kurz ein bisschen Abstand davon nehme. Und dann sind wir sozusagen aktiv dann wieder geworden nach 3 Monaten. Und ich glaube, ich mich jetzt richtig erinnere, dass ich da schon so ungeduldig irgendwie reingestartet bin, ne? Weil ich halt auch Angst einfach hatte. Klappt es beim nächsten Mal oder was ist, wenn es dann wieder in einem Abort endet? Deswegen glaube ich, so. Ich habe mir, glaube ich, nicht so viel Zeit gegeben, muss ich sagen. Ich glaube, es war wirklich schon nach 2, 3 Monaten, also nach 2, 3 Zyklen, hatte ich dann das Gefühl, warum funktioniert das denn nicht? Ich kann doch sonst in meinem Leben irgendwie eigentlich alles kontrollieren und jetzt scheinbar nicht. Und ich glaube, dann so nach 3 Monaten war ich ein bisschen ungeduldig und dann nach 6 Monaten, so circa 6, 7 Monate, war es dann eigentlich schon so, dass ich dachte, okay, shit, irgendwas funktioniert mit meinem Körper nicht. Ich bin jetzt 35, dann bin ich 36 geworden. Dann hatte ich schon so die Ärztin im Hinterkopf gehabt, die sagt, na ja, so ab 36, das steigt das Risiko, aber es sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es sofort funktioniert. Und das hat halt alles dann mit reingespielt, ne, dass ich dann immer nervöser eigentlich wurde. Aber dann, nach 8 Monaten, hat es dann geklappt.
Und von den ganzen Dingen, die dir so angeboten wurden im Internet oder die du gesehen hast, was hat dich am meisten angesprochen oder in Versuchung gebracht?
Ja, ich muss mal drüber nachdenken, was hat mich am meisten in Versuchung gebracht? Ich glaube so, wenn es um Natürlichkeit ging. Also natürliche Präparate, alles biologisch und auch Verpackungen, die nicht unbedingt so medizinisch daherkommen. jetzt nicht unbedingt was, wo ich extra zum Arzt gehen muss, große Gespräche führen, sondern wo ich einfach nur so Klick bestellen und dann ist dann irgendwie noch so eine schöne Blume drauf in schönen, netten Farben. Ich glaube, solche Sachen haben mich am meisten angesprochen, weil ich hatte dann immer noch so das Gefühl, okay, das ist nicht so weit von mir weg irgendwie, ne? Es ist nicht so medizinisch, es wirkt nicht so klinisch, sondern es ist was ganz Natürliches eben. Das nehme ich morgen einfach noch in mein Müsli mit rein und so nebenbei und dann tue ich ja auch meinem Körper was Gutes. Ich glaube, solche Präparate haben mich dann besonders angesprochen. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese Präparate dann auch immer wieder gekommen sind. Also wie als würde ich da irgendwie getrackt werden, sind genau solche biologisch, also assoziierten Produkte dann immer wieder gekommen. Mhm. Ja.
Ja, und das, was du beschreibst, ist natürlich auch für deine medizinische Vorgeschichte angemessen, nämlich mit dem Partner, mit dem du zusammen bist. Hast du schon ein Kind? Das heißt, die Prognose, dass das funktionieren kann, ist gut. Auch von deinem Alter her, da würde man ja dann sagen, bei 5, 36, da kann man das ruhig mal ein Jahr probieren, bis irgendeine medizinische Abklärung man überhaupt starten würde. Da würde man einfach sagen, halt probieren. Das heißt, dieser Grundgedanke, ich bleib beim Natürlichen, zur Folsäure sage ich noch mal ganz kurz was, die erhöht ja nicht die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, sondern ist ein wichtiger Baustoff für ein entstehendes Kind. Und von daher, glaube ich, da bist du ja schon sozusagen auf dem richtigen Dampfer gewesen. Hast du denn irgendwas bestellt oder gekauft?
Also ich privat habe nichts bestellt. Ich habe dann, als ich im 6. oder 7. Übungszyklus war, habe ich dann parallel angefangen, für eine Reportage, für ein Projekt quasi zu recherchieren. Und da habe ich halt ohne Ende bestellt, ne? Weil da musste ich mir genau angucken, okay, was ist in den Präparaten drin? Da habe ich dann selbst viele Frauen getroffen, die diese Präparate nehmen. Und da habe ich natürlich dann schon sehr, sehr, sehr viel bestellt. Also das sind unglaublich viele Sachen, die da plötzlich dann in dieser Recherchephase mir noch angezeigt wurden. Ich glaube, unterm Strich habe ich dann so 10 oder 15 bestellt, um mal zu gucken, okay, was sind die Parallelen, was wird da vor allem reingemischt, sage ich jetzt mal bewusst. Genau.
Was hast du da rausgefunden?
Ich hatte so das Gefühl, so dass vor allem mit geworben wird, mehr ist mehr. So nach dem Motto auch, wenn vielleicht mehr von irgendwelchen Vitaminen drin ist, dann scheidet der Körper das schon aus und dann ist es ja alles nicht schlimm. Das habe ich vor allem rausgefunden. Und dass dann irgendwelche pflanzlichen Extrakte dann noch mit dazu gemischt werden, weil es, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie gut klingt, die aber dann doch gefährlich werden können. Ist nicht bei jedem, muss man auch dazu sagen, muss man wirklich dann immer so persönlich dann einfach gucken, mit dem Arzt einfach drüber sprechen, aber es kann bei manchen Frauen mit einer bestimmten Vorgeschichte eben dazu führen, dass gewisse Präparatkombinationen auch gefährlich werden können.
Ja, dass sich so Überdosen ansammeln und sowas, ne? Ja.
Genau.
Und ich glaube, der häufigste Faktor ist aber, dass es medizinisch keine nachgewiesene Wirkung von den Sachen gibt. Und kannst du was zur Preisspanne sagen? In was für einer Preisspanne wurde dir Zeug angeboten?
Also ich fand das zum Teil wirklich schon unverschämt hoch, also was mir angeboten wurde. Ich fand es sehr interessant, dass bei den meisten Präparaten dann irgendwie was stand mit jetzt Rabatt für die nächsten 24 Stunden. Und man denkt so, oh, da muss ich jetzt sofort irgendwie zuschlagen. Und dann habe ich nach 3, 4 Tagen wieder drauf geschaut, dann ist der gleiche Rabatt wieder irgendwie losgelaufen. Und wenn man dann was bestellt hat, gab es dann nochmal einen Rabatt. Also das war dann schon ein bisschen merkwürdig irgendwie. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, das könnte vielleicht auch ein bisschen unseriös auch sein. Und ich hatte auch das Gefühl, das ist aber jetzt eine reine Gefühlssache, aber wir haben ja dann auch nichts wirklich dann im Labor untersuchen lassen, dass umso mehr irgendwie reingepackt wird, umso mehr es einfach ein Kombipräparat ist, umso mehr überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage dafür da ist, umso aggressiver fast treten die dann irgendwie mit Influencer-Marketing zum Teil auch auf. Aber grundsätzlich einfach im Marketing sind die sehr, sehr, sehr präsent. Also mein Social-Media-Feed war voll mit Bildern und Videos dann und ja.
Ja. Ja, und man muss sich klar machen, das sagt auch eine Kinderwunschärztin in einer anderen Folge, wenn es was Wirksames gäbe, dann läge das wie Bonbons in den Kinderwunschzentren, in den Praxen und bei den Frauenärztinnen und Frauenärzten. Das hast du jetzt gerade auch beschrieben, ne? Irgendwie dein Eindruck war, je weniger Grundlage, umso aggressiver die Bewerbung. Und ging es dir manchmal schlecht? Warst du manchmal traurig? Wie war die Phase emotional?
Ja, ich glaube, da muss ich unterscheiden, ob das meine private, persönliche Reise gewesen ist oder ob das dann im Rahmen von der Reportage dann passiert ist. Weil ich habe schon gemerkt, dass ich frustriert war, privat echt frustriert, weil einfach ich nichts machen konnte. Und weil wir dann wirklich ja irgendwie auch dann Sex nach Kalender hatten. Und es ist ja irgendwie auch nicht sehr romantisch, muss man ja auch mal sagen. Ich meine, Und es wird plötzlich so funktional und das hat mich wirklich total gestresst, weil das wollte ich nie. Da habe ich mit meinem Partner auch drüber gesprochen, dass wir nie wollen, dass der Kinderwunsch sowas wird, was uns da irgendwie auch so belastet. Und dass ich dann ja während des Sexes und danach irgendwie auch nur daran denke, okay, hat das jetzt geklappt oder nicht? Und ne, und dann eine Woche später dann geguckt habe, oh, spüre ich schon irgendwas und so. Also das, diese Kontrolle, die ich dann mir selbst auch auferlegt habe, das hat mich unglaublich genervt. Also ich wollte mich dann auch davon befreien einfach. Und dann im Rahmen der Reportage kam das alles dann nochmal hoch, weil ich mich ja auch mit anderen Frauen beschäftigt habe, die das gerade durchgemacht haben. Und wenn ich mit denen gesprochen habe, dann habe ich das schon auch beeinflusst. Und dann bin ich auch dann abends wieder da gesessen und habe drüber nachgedacht und reflektiert. Auf der einen Seite natürlich mit Abstand, weil man als Journalistin ja auch arbeitet, aber dann auch wieder als privater Mensch, wo man denkt, ja scheiße, bei mir funktioniert es ja irgendwie auch nicht.
Mhm. Ja, und ich glaube, was ganz schwierig ist, ist diese Mischung aus Kontrolle und Kontrollverlust. Wenn man jetzt Sex nach Kalender hat, ist man mega Controlletti-mäßig unterwegs, zählt irgendwelche Tage, sagt vielleicht dem Partner 4 Tage vorher noch Bescheid, jetzt bitte 2 Tage nochmal, ne, Karenz und keine Selbstbefriedigung, damit wir am optimalen Tag Sex haben können. Also super viel Kontrolle. Und dann ist aber die Kontrolle weg in dem Moment, wo man Sex gehabt hat, müssen halt Spermien und Eizelle sich treffen, die müssen beide gut sein, alles muss stimmen. Als Psychologin kann ich sagen, dafür ist unser Gehirn nicht gut ausgestattet, zwischen diesen Zuständen zu wechseln und zu unterscheiden. Und auf der einen Seite ist man dann im Kontrollmodus und auf der anderen Seite, dann kommt immer dieses berühmte Loslassen und unsere Gedanken können wir ja aber gar nicht in der Art und Weise beeinflussen. Wie ging es dir damit?
Ja, ich finde, es war immer so, auf der einen Seite habe ich versucht, mir selbst zu sagen, okay, du musst loslassen, das wird schon alles klappen. Hab einfach mal Vertrauen, du hast einen gesunden Körper, du hast ja auch schon ein Kind. Und dann auf der anderen Seite hört man halt doch diese Geschichten und denkt sich, naja, aber was, es kann doch trotzdem sein, dass vielleicht bei mir irgendwas nicht stimmt, medizinisch gesehen, dass es einfach nicht funktioniert. Und vielleicht war das ja auch nur ein Glücksfall mit dem ersten Kind. Ne? Also, vielleicht ist ja jetzt einfach die Zeit vorbei. Und dann wurde ich halt wütend darüber, dass ich dieses Jahr irgendwie warten muss. Immer so, nee, warum soll ich jetzt ein verdammtes Jahr warten? Ich habe doch auch noch andere Sachen in meinem Leben zu tun, außer zu warten. Mhm. Ich bin Freiberuflerin. Mein gesamter Alltag, mein ganzes Leben, meine Entscheidungen, welchen Job mache ich nächsten Monat, das hat auch alles Auswirkungen. Ich bin auch mal in gefährlichen Gebieten, in Krisen- und Kriegsgebieten unterwegs. Und dann fängt es schon an mit, naja, kann ich mich jetzt impfen lassen oder nicht? Und so, shit, dann kann ich in das Land nicht, weil ich mich nicht impfen lassen darf. Okay, trete ich also wieder zurück und warte. Und man verbringt, ich habe die ganze Zeit in so einer Warteposition irgendwie verharrt. Also auch beruflich gesehen. Und ich arbeite halt sehr gerne, mir macht mein Beruf Spaß. Und das hat auch einfach einen Stress zwischen mich und meinem Partner dann gebracht, der einfach so unnötig ist. Deswegen wollte ich einfach zum Arzt und wollte ihm einfach nur sagen, ich will jetzt, dass du mich untersuchst. Mhm. Ich will, dass du mir jetzt sagst, alles ist cool. Und dann hätte ich mich auch wieder so entspannen können. Also ich glaube, genau der Monat, wo ich dann schwanger wurde, ich war gerade im Schnitt für das Projekt und kam gerade aus der Postproduktion zurück und dachte mir, so, ich rufe jetzt am Montag ruhig bei der Frauenärztin an. Und dann wirklich genau an dem Tag habe ich dann den Test gemacht und war schwanger. Es war wirklich lustig, wie sich das dann überschnitten hat. Aber ich hatte wirklich den festen Plan, jetzt wieder voll ich zu sein und voll die Kontrolletti, wie du meintest, raushängen zu lassen und zur Ärztin zu gehen und ihr zu sagen, nein, ich will, dass du das jetzt so machst. Ich will, dass du mich untersuchst.
Ja, und ich glaube, das Wichtige ist, was dir aber gelungen ist, ist das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Also natürlich macht es Sinn, dann ärztliche Hilfe aufzusuchen und auch bei der eigenen psychischen Belastung unter der Situation, wir versuchen jetzt Zyklus für Zyklus Sex nach Kalender zu haben. Man verliert ja ein Stück weit die Sexualität auch als regenerativen Ort, als Bindung, als Ort der Nähe. Das ist dann ja irgendwie überlagert von dem anderen. Und da, wo man eigentlich vielleicht Sicherheit und eine Pause vom Alltag, gute Gefühle hat, das fällt quasi weg. Und wenn man sich das jetzt wie eine Waage vorstellt, kommt die dann in eine Schieflage. Und es aber dann zu schaffen, gleichzeitig noch zu sagen, ja, wir haben aber eine ganz gute Quote von Zyklen, die wir nutzen. Und dann aber auch zu gucken, dass man Hilfe aufsucht und das irgendwie anschiebt. Tatsächlich ist es so, dass für den Kinderwunsch für eine Zeit lang gilt, in Anführungsstrichen warten ist die beste Medizin, aber eben warten mit auf den Kalender gucken. Und ich glaube, das ist auch besonders schwer, Dinge gleichzeitig zu machen und was du beschrieben hast, die berufliche Perspektive. Ich glaube, das können viele, insbesondere Frauen, teilen, die dann nach vorne gucken und sich fragen, was soll ich jetzt annehmen, was soll ich jetzt machen? Hast du da mit Freunden aus deinem privaten Umfeld auch drüber gesprochen?
Ich glaube, ich habe tatsächlich in meinem Bekannten- und Freundeskreis mehr dann über den Abort gesprochen, weiß nicht, ob es für mich auch war, weil es wie eine Art Therapie für mich daherkam oder weil ich gemerkt habe, dass es doch mehreren Frauen passiert und dass viele Angst haben davor, da offen drüber zu sprechen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es für mich gemacht habe oder ob ich wieder so darüber sprechen wollte, weil ich dachte, okay, das ist ein Tabuthema, da muss man drüber sprechen, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz genau irgendwie sagen. Über den Prozess, dass wir versuchen, schwanger zu werden, ja doch, habe ich, glaube ich, schon geredet. Ich bin da recht offen damit umgegangen eigentlich, weil ich bin einfach grundsätzlich ein offener Mensch und es ist ja was Natürliches und es ist aber auch was Natürliches, dass es halt mal nicht klappt. Und von daher, ja, habe ich viel darüber gesprochen. Aber versucht halt, offen damit mit umzugehen, ne? Mit meinen Gefühlen noch zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich gerade irgendwie kacke, aber im nächsten Moment dann auch wieder diese Hoffnung mitzugeben.
Ja, ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was durch Gespräch auch passieren kann. Kommt immer darauf an, wie gegenüber Personen einem begegnet. Wenn einem da viel, ich sag mal so, dahergewischte Beruhigungsversuche begegnen, dann ist es oft irgendwie eher verletzend. Aber wenn einem jemand zuhört und fragt, wie geht's dir denn damit und was denkst du so, dann glaube ich, ist es oft sehr hilfreich. Und jetzt hast du uns ja auch erzählt, dass es bei dir eben der Wunsch nach einem Geschwisterkind ist. Kannst du dich noch erinnern an den ersten Kinderwunsch? Gibt es einen Unterschied oder wie ist es gewesen für dich?
Also Kinderwunsch und ich, das war echt, dass ich dachte mir, ich werde niemals ein Kind haben. Aber nicht, weil ich nicht dran geglaubt habe, dass ich eins körperlich kriegen könnte, sondern eher, weil ich dachte, ich habe einfach keine Zeit dafür. Weil ich bin, also ich dachte immer, ich wäre eine reine Karrierefrau und es hat irgendwie nie geklappt in den Jahren, bevor ich jetzt meinen Partner kennengelernt habe mit Männern. Und dachte ich mir, ja gut, weißt du was, dann mache ich halt einfach Familie ohne Familie so. Und dann kam einfach der Richtige daher und irgendwie hatte der wohl gute Spermien und es hat irgendwie gut mit mir körperlich gematcht. Und dann hat das Schicksal irgendwie entschieden. Das Beste eigentlich, was mir passieren konnte, wenn ich mir denke, dass ich diesen Stress emotional gesehen, den ich jetzt zum zweiten hatte, beim ersten auch schon gehabt hätte. Oh nee, also ich bin so dankbar, dass mir das abgenommen wurde. Also da bin ich, glaube ich, in einer ziemlich glücklichen Position. Ja.
Das heißt, dir hat das schon auch geholfen, dich daran zu erinnern, es hat schon mal geklappt und dich daran so ein bisschen festzuhalten wie an so einem Rettungsring und zu sagen, okay, das nehme ich jetzt mal und versuche diese 6 bis 12 Monate. Wir haben es jetzt Wartezeit genannt, aber eigentlich kann man in der Medizin auch diskutieren, das ist ja schon wirksam. Also Sex nach Kalender zu haben, ist für die Erfüllung des Kinderwunsches wirksam. Das ist die Verhaltensmedizin, ist eigentlich dafür das Wort. Leider kommt einem das nicht so effektiv vor, wenn ich jetzt Verhaltensmedizin sage. Es kommt einem irgendwie effektiver vor, ein Pülverchen zu nehmen oder einen Kurs zu machen. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Was hast du denn noch so getestet, außer Nahrungsergänzungsmittel, die du bestellt hast?
Ja, neben Nahrungsergänzungsmitteln gibt es ja noch mehrere Möglichkeiten, vermeintlich schneller schwanger zu werden. Das sind Kinderwunschcoaches, wobei man mit dem Begriff ja extrem vorsichtig sein muss, weil es gibt ja die Zertifizierten und es gibt die, die halt meinen, sie wären zertifiziert, aber eigentlich keinerlei Grundlage haben. Und ich habe auch drüber nachgedacht, warum ich das interessant fand, warum ich vielleicht dafür anfällig hätte sein können. Also ich muss mit dem Strich sagen, ich habe privat das nicht gemacht. Aber ich glaube, das kam daher, weil ich bereits mit meinem ersten Kind so ein paar Grenzsituationen hatte, wie es will nicht schlafen, dann hat es irgendwie, ja, es gab immer, also diverse Momente, wo ich dachte, okay, ich brauche jetzt einen Coach von außen, der mir da hilft. Und es war vor allem das mit dem Schlafen, was mich fertig gemacht hat. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, es gibt Coaches, die sich irgendwie speziell auf Kinder konzentrieren oder auf Kleinkinder und auf verzweifelte Eltern vor allem. Und dann habe ich mit Freunden drüber gesprochen, die diese Schlafcoachings auch schon in Anspruch genommen haben. Habe das nicht gemacht. Ich fand es dann eher interessant zu beobachten, wie es mit wie andere damit umgehen. Und ich glaube, davon so ein bisschen beeinflusst und angeleitet habe ich dann gemerkt, ah, okay, es gibt auch Coaches, die sich auf den Schwangerschaftswunsch spezialisieren. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren und habe gemerkt, ach, das ist wirklich super tricky, da zu merken, ob das irgendwie jemand ist, der Ahnung hat oder jemand, der keine Ahnung hat.
Ja, ja, und auf dem Informationsportal Kinderwunsch, zu dem unser Podcast ja gehört, gibt's eine Liste von zertifizierten Beraterinnen der Deutschen Gesellschaft für Kinderwunschberatung. Du hast es jetzt quasi schon angerissen und das wären jetzt die, die du gerade beschrieben hast, wo man sagen würde, okay, die sind seriös, die arbeiten auf wissenschaftlichen Grundlagen. Und das ist aber ja, wenn man im Internet eben guckt, kaum zu unterscheiden.
Ja.
Wie hast du dich da zurechtgefunden?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, dann erst im Nachhinein erfahren, dass es quasi diese Zertifizierten gibt. Das war mir am Anfang gar nicht bewusst, sondern ich habe einfach nur gegoogelt, Kinderwunschcoach und dann der halt beim Ranking ganz oben ist und der halt immer aggressiverweise immer wieder kommt über die Tage hinweg, den habe ich dann irgendwann mal angeklickt. Und das sind meistens halt Frauen. Und die, manche von denen haben halt, sie denken halt, weil sie selbst schon ein oder zwei Kinder bekommen haben, können sie jetzt beruflich jemanden das irgendwie erklären, wie es besser funktionieren könnte. Ich denke mir, wenn die das privat machen würden und mir als Freundin oder Bekannte vielleicht irgendwie Ratschläge geben wollen, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber wenn ich dafür Geld bezahle, dass die mir vermeintliche Tipps geben, dann finde ich das ein bisschen grenzwertig. Weil auch die Methoden, wie sie das tun, also ich bin da mit zwei, drei in Kontakt gewesen, ich habe mich eigentlich während den Gesprächen nicht so gut beraten gefühlt und eher schlechter danach gefühlt. Und ich hatte das Gefühl, es geht krass an die Psyche, mit denen dann zu sprechen. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Gespräch hatte, hieß es dann, ja, dann machen wir einfach noch weiter, dann mach doch mal den Kurs bei mir. Ich meine, das war auch so ein Trend, den ich festgestellt habe, dass wahrscheinlich wegen Covid ziemlich viel online jetzt stattfindet. Dann sind diese Masterclasses entstanden. Und dann hört sich das ganz einfach an. Du kannst dann einfach dir so eine Masterclass buchen, setzt dich dann abends noch, bevor du schlafen gehst, hin, hörst dir eine Stunde an. Das geht ja ganz easy peasy und dann kannst du direkt beim nächsten Zyklus anwenden.
Was kostet sowas?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn man, diese Rabattaktionen gibt es bei denen ja auch, ja. Und das fängt ja erstmal bei nicht so hohen Preisen an. Also dann wird dann irgendwie so mit 100, 200 Euro irgendwie für so eine erste Probestunde oder so geworben. Und dann wird man da aber immer so ein bisschen mehr reingezogen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es dann in mehrere Hunderte, und wenn man es vielleicht auch übertreibt, dann mehr, auch mal in die 1000 Euro gehen kann. Das habe ich alles dann im Rahmen von der Reportage auch mal versucht, so ein bisschen nachzuzeichnen und bin dann auch mit ein paar in engeren Gesprächen dann auch gewesen. Also da kann man schon ein bisschen Geld lassen.
Ja. Ja, und ich glaube, der Umstand, dass man sich manchmal nach einem Beratungsgespräch schlechter fühlt. Ich bin ja Psychotherapeutin, ich habe super viele Qualifikationen, auch in meinem Berufsfeld und in meiner Beratung ist das manchmal so, das nennt man therapeutische Verschlechterung. Manchmal ist das tatsächlich gar kein Anzeichen dafür, dass etwas keine gute Qualität hat. Das heißt, ich würde sagen, daran kann man es nicht unterscheiden. Wenn Leute zum Beispiel zu mir kommen, ist es, glaube ich, relativ oft so, dass die sich hinterher nicht unbedingt besser fühlen, weil ich denen nämlich dann sage, ja, leider helfen die Nahrungsergänzungsmittel nichts und hier bitte Folsäure nehmen, aber die hilft nicht mit der Schwangerschaftswahrscheinlichkeit und bitte ein Jahr durchhalten und probieren. Und so ein Jahr, wenn man das vor sich sieht, das kommt einem einfach unendlich lang vor. Ich kann total verstehen, dass man da gewillt wäre, 1000 Euro auf den Tisch zu legen.
Nur was ich jetzt später weiß, ist, dass vielleicht der Unterschied ist, dass man halt bei Nicht-Zertifizierten oder welche, die sich einfach nicht so gut auskennen, halt immer so dieses, okay, mach jetzt das und wenn du das machst, dann schaffst du es beim nächsten Zyklus. Okay, du machst es, also du kaufst dann irgendwas, Nahrungsergänzungsmittel oder irgend so ein teurer Tipp und der funktioniert aber dann nicht. Und dann gehst du ja wieder zu ihr zurück und dann gibt sie dir den nächsten vermeintlichen Tipp. Und so geht es ja immer weiter, immer weiter. Und dann dauert es natürlich über Monate hinweg und dann kann es natürlich schon sein, dass du dann irgendwie mal zufällig schwanger wirst. Und dann heißt es so, naja, klar, war ja auch, weil du das und das gemacht hast. Und damit werben die dann. Und das finde ich ein bisschen nicht so gut.
Ja, und es ist ja nicht Zufall, sondern eben Sex nach Kalender, ein gutes Spermium, eine gute Eizelle, die ganze Biologie, die da passiert. Natürlich kann man auch Zufall nennen, aber da sind ja Wirkfaktoren drin. Und wenn man nicht Sex nach Kalender hat, ist auch die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit wesentlich niedriger. Oder was auch geht, regelmäßig 2-3 Mal Sex die Woche, das hat auch eine super gute Wahrscheinlichkeit, weil wann ganz genau der Eisprung ist, ist auch nicht so gut festzulegen, da gibt es verschiedene Studien, aber ich glaube, da muss man ein bisschen auch aufpassen, ob man das als Zufall bezeichnet, aber beim Machen fühlt es sich natürlich wie Zufall an.
Ja, genau. Ja, ist total irre.
Heißt das, in den ganzen Gesprächen ging es nie darum, dass es vielleicht auch nicht klappen könnte?
Ich glaube nicht, dass es da, nee, eigentlich nie, sondern es ging ja immer darum, dass sie mir quasi pro Session, oder es ging ja mehrere Therapeuten in Anführungszeichen, also mehrere Coaches gewesen, die mir pro Session eigentlich dann einen Lösungsvorschlag eigentlich gegeben haben. So, also ich habe ja immer irgendwie gefühlt auf was hingearbeitet und mich dann wieder gemeldet.
Mhm. Und hat aber diese, ich sag mal, diese Motivation und Termine zu haben, hat sich diese Motivation auch darauf übertragen, dann zu sagen, und Sex nach Kalender machen wir weiter? So gab es da quasi so einen Überschwapp-Effekt?
Ja, schon. Also was ich, glaube ich, gemacht habe, ich habe halt angefangen, mich einfach sehr stark mit meinem Körper einfach auseinanderzusetzen. Also ich bilde mir ein, dass ich sehr genau wusste, wann der Eisprung ist. Ich konnte anhand von allem meiner meiner Merkmale, meiner körperlichen eigentlich genau sagen, in welcher Phase ich gerade schon war.
Das aber nicht einbilden, da würde ich sagen, das gut beobachten. Ja,
ja, deshalb macht ja irgendwie auch total Spaß. Und ich finde, das ist so der erste Schritt, den man einfach mal machen sollte. Und das kann man sich, glaube ich, dann doch sehr gut anlesen, auch im Internet. Wobei ich natürlich immer vorsichtig wäre bei Anlesen im Internet. Aber das ist, glaube ich, was schon sehr sinnvoll ist. Und da, meiner Meinung nach, braucht man da auch keinen Coach dafür. Das kann man dann einfach sich selbst beibringen.
Ja, ja, und es gibt schon auch seriöse Informationsangebote, wie zum Beispiel das Informationsportal Kinderwunsch oder auch die Seiten des Berufsverbandes der Frauenärzte. Das sind schon Quellen, auf die man sich verlassen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn du jetzt zurückdenkst an die Zeit und du könntest irgendwie eine ideale Unterstützung für Frauen und Paare dir vorstellen, wie müsste das eigentlich aussehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir währenddessen immer die Frage gestellt, wo müsste man da irgendwie ansetzen? An welcher Stelle? Und wer ist dafür verantwortlich? Und ich hatte das Gefühl, dass es vielleicht bei den Frauenärzten eigentlich sein müsste, weil da geht's ja irgendwie los, ne? Ich meine, da legst du dich alle paar Monate auf den Stuhl und da geht's ja genau um dieses Thema irgendwie. Und ich finde, auch wenn es die Frauenärzte nicht selbst machen, weil sie einfach keine Zeit vielleicht dafür haben oder auch gar nicht die Ausbildung, ist das für mich trotzdem aber irgendwie thematisch miteinander verbunden. Und ich finde, man könnte da ansetzen und zumindest, dass man dort diese Informationen bekommt, wohin man sich wenden kann im besten Fall, wenn die Frauenärzte beobachtet, okay, es klappt nicht.
Ja, es klappt nicht oder die betroffenen Personen empfinden die Zeit von 6 bis 12 Monaten selber probieren als belastend. Das ist ja noch nicht, es klappt nicht, sondern die Zwischenphase von bitte probieren Sie das jetzt erstmal, bevor wir sagen können, ob es nicht klappt. Und es ist einfach eine schwere Zeit. Und die Medizinerinnen und Mediziner gucken da halt so drauf und sind total entspannt und sagen, ja, probieren Sie halt mal. Und ich glaube, vielen geht so wie dir, dass man eigentlich ab dem zweiten Zyklus halt nicht mehr entspannt ist.
Ja, ich glaube, es würde auch einfach das Vertrauen in die Frauenärzte ein bisschen stärken, wenn es da irgendwie einen Punkt gibt, weil viele der Frauen, die mir begegnet sind, das heißt es privat, aber auch dann für die Reportage, haben gesagt, sie sind eigentlich fast nie zum Arzt gegangen. Sie haben da nie mit der Frauenärztin drüber gesprochen. Das hat mich schon stutzig gemacht, dass es da so ein schlechtes Band scheinbar zwischen der Frau und zwischen der Frauenärztin oder dem Frauenarzt gibt. Also da würde ich sagen, müsste man eigentlich ansetzen.
Ja, und das, was die Coaches alle machen, nämlich da ihre Masterclasses zusammenbauen, das geht ja eigentlich für Ärztinnen und Ärzte auch. Und man müsste ja nicht jedes Gespräch persönlich führen. Da gäbe es ja schon die Möglichkeit, das über Videos abzubilden. Mit dem Podcast versuchen wir auch ein bisschen was zu machen. So dass eigentlich, wenn man sich das mal so als Puzzle vorstellt, ne, die ganzen Puzzleteile liegen da und leider gibt's jetzt dieses eine Puzzleteil da hinten nur in Blau. Wir bräuchten das eigentlich in Grün.
Ja, ich verstehe nicht, warum genau die Stellen, wo wirklich die richtigen Informationen da sind, warum die nicht sichtbar sind. Also, was machen die vielleicht anders wie die Kinderwunsch-Coaches, die falschen Informationen rausgeben? Ne, da ist irgendwie, wie können die das Marketing besser?
Ja, also insbesondere die sogenannte sprechende Medizin, also da, wo man mit Menschen spricht und sie ermutigt, die sind leider ja im Abrechnungssystem wirklich sehr schlecht abgebildet. Und dann, glaube ich, ist noch ein anderer Faktor, dass Frauenärztinnen und Frauenärzte, die haben ja alle mit ihren Versorgungsaufträgen die Praxen voll bis zum geht nicht mehr. Und das darf man auch nicht vergessen, die betreuen ja Frauen, ich sage immer im Alter von 12 bis 92, also alt einfach alles. Und Kinderwunsch ist dann oft ja ein relativ kleines Gebiet. Und zum Glück ist ja der Schwangerschaftswunsch erstmal ganz lange auch keine Krankheit, sondern das ist noch so ein Zwischenzustand zwischen gesund und mal gucken, ob man vielleicht was machen muss. Ist auch eigentlich schwierig für unser menschliches Gehirn zu verstehen, wo man da eigentlich ist.
Ja.
Hast du dich manchmal krank gefühlt?
Krank gefühlt, wenn ich ehrlich bin, als ich dann schwanger war, habe ich mich kränker gefühlt, weil es mir in den ersten paar Monaten so schlecht ging und ich mir dachte, oh mein Gott, dafür habe ich jetzt so.
Aber hat dir das auch geholfen, weil du dann dachtest, boah, ich bin schwanger, ich spüre es, mir geht's schlecht?
Ja, natürlich. Man hat schon im Hinterkopf, gerade beim zweiten Kind, dass man weiß, okay, das ist ein gutes Zeichen, dass mir gerade einfach so kotzübel ist und ich wie eine Leiche durch die Wohnung laufe gerade. Doch schon, ja. Ja, doch. Aber es ist trotzdem hart. Also mir sind auch viele Frauen begegnet, die gesagt haben, sie haben sich in den ersten paar Monaten, gerade bei Frauen, ne, die es so lange probiert haben, wo es dann nach 12 Monaten oder nach 2 Jahren manchmal erst geklappt hat oder nach 3 Jahren oder durch eine künstliche Befruchtung oder wie auch immer, die dann gesagt haben, boah, und da ich dann schwanger war, dann ging es mir richtig schlecht.
Mhm. Ja, und das nur weil man es sich lange gewünscht hat, heißt es eben nicht, dass man dann problemlos mit den Belastungen der Schwangerschaft umgeht. Das hat nichts zu tun mit, man ist undankbar oder man hat sich nicht genug gewünscht oder so. Ich glaube, da kursieren auch wirklich sehr, sehr viele Mythen, so nach dem Motto, naja, wenn du es dir so lange gewünscht hast, dann muss es dir dann auch gut gehen. So funktionieren unsere Gefühle halt nicht.
Ja.
Und hast du dich trotzdem ein bisschen überrumpelt dann gefühlt? Weil dann fängt man ja auch wieder an zu rechnen und denkt, okay, jetzt wird's dann und dann sein, jetzt ist es so und so, hoffentlich klappt's.
Ah, das war ein wahnsinnig krasses Gefühl, als ich dann wirklich dann, also ich hatte den Schwangerschaftstest in der Hand und dann ist der Strich quasi erschienen. Ich dachte mir so, oh shit, okay, jetzt bin ich wirklich schwanger. Okay, oh, also das war schon, obwohl ich das ja schon mal durchlebt hatte dann, oder ja, leider zweimal dann durchlebt hatte, sehr surreal dann irgendwie das Gefühl. Und jetzt bin ich im 5. Monat und jetzt kommt es langsam so, jetzt fängt der Bauch an zu wachsen und mir geht's auch wieder besser, ich habe die Energie. Aber es wird plötzlich viel konkreter, ja. Aber es ist krass, ja.
Und wie ging es dir mit der Erinnerung an den Abort, also an die Fehlgeburt?
Interessanterweise war das in den, ich glaube so ab dem 3. oder 4. Monat war das dann eigentlich gar nicht mehr so im Kopf drin. Da hatte ich aber auch eine tolle Frauenärztin, die auch gemeint hat, hey, du musst jetzt einfach vertrauen. Und wenn es dann doch wieder zu einem Abort kommt, dann ist das biologisch, ist das einfach so. Und dann ist es vielleicht manchmal auch besser einfach, ne, wenn der Körper dann weiß, okay, dieses Kind ist einfach nicht überlebensfähig. Und da gebe ich ihr komplett recht und deswegen habe ich jetzt auch einfach Vertrauen, ja, und denke auch nicht mehr zurück. Aber in den ersten Monaten, wenn man natürlich versucht und es klappt erstmal nicht, habe ich ständig dran zurückgedacht, ja.
Ja, und dann gibt's ja auch diese Phase, wo man in der Schwangerschaft dann in der so und so vielten Woche ist, wo dann in der Schwangerschaft davor der Abort passiert ist. Erinnerst du dich da noch dran, wie es dir da ging?
Ja, also das erste Mal, als wir mein Mann und ich das erste Mal zum Ultraschall gegangen sind, das war ein krasser Moment. Interessanterweise für meinen Mann wahrscheinlich emotionaler wie für mich. Also ich erinnere mich, wie wir da gesessen sind und dann auf dem großen Bildschirm so was ganz Kleines, Winziges und plötzlich hat er so wupp, wupp, wupp das Herz geschlagen. Und in dem Moment sind einfach die Tränen bei meinem Mann runtergelaufen. Und ich fand es so süß von ihm, dass er meinte nur, ja, er will nicht, dass ich das nochmal durchlebe, diesen Moment. Und war ja leider mehr wie ein Moment, also diese gesamte Abortphase dann leider. Bis es zur Ausschabung am Ende dann kam, es sind schon mehrere Wochen, ich hatte dann noch 4 Wochen lang das Baby in mir, das tote Baby in mir und damit Krankenhaus und so, es war dann nicht so schön und er hat gemeint, er möchte nicht, dass ich das halt nochmal durchlebe und deswegen in dem Moment sind ihm einfach alles abgefallen und es war voll schön irgendwie auch zu sehen, also das hat uns dann auch nochmal enger zusammengebracht.
Das heißt, das waren so eine Art Erleichterungs- und Rührungstränen?
Ja, ja, also er hat für mich das dann irgendwie gefühlt und übernommen, weil ich war in dem Moment erstmal total so, uff, okay, krass, es schlägt, aha, okay, ja, gut. Sehr rational dann irgendwie alles gesehen und er war total, ja, völlig überwältigt.
Ja. Das heißt, würdest du sagen, dass das auch ein wichtiger Moment für Paare sein kann und dass es schön ist, wenn Männer den miterleben können?
Ah ja, unbedingt. Also mindestens beim ersten Ultraschall, am besten bei jedem. Und das finde ich auch so schön, dass ich bei der Praxis, wo ich bin, dass da mindestens immer ein Mann vorne sitzt, im Warteraum quasi, so in zweiter Reihe, der so bibbernd irgendwie da sitzt. Und das ist total schön, finde ich, die Richtung, wie sich das entwickelt.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist sehr emotional. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Männer gibt, das ist ja eine sehr persönliche Sache. Das hat auch nichts damit zu tun, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Auch als Frau kann man sich davon überfordert fühlen und kann das Gefühl haben, boah, ich möchte das eigentlich noch gar nicht. Ich will eigentlich erst später Sachen spüren, die meine Hoffnung und meine Liebe und meine Verbindung wachsen lassen. Als Frau kann man dem nicht ausweichen. Als Mann könnte man es schon. Und ich glaube, das ist wichtig für Paare, das zusammen zu besprechen. Und auch ein Mann, der zum Beispiel sagt, ich möchte es noch nicht, da würde ich jetzt nicht sagen, das ist falsch. Wichtig ist halt, dass man drüber redet und dass einem klar ist, was für ein emotionales Potenzial so ein Moment haben kann. Und dann eben zu gucken, wie wollen wir damit umgehen.
Ja, da habe ich eigentlich gar nichts mehr dazu zu sagen. Stimmt so, wie du es sagst, ja.
Ja, ich glaube nämlich, da gehen manchmal Sachen durcheinander, was jetzt Frauen tun sollen, was Männer tun sollen, sind Frauen so, sind Männer so und am Ende des Tages, glaube ich, haben Männer und Frauen viel mehr gemeinsam, nämlich wir haben so ein Set an Emotionen, das hat sich auch seit vielen 10.000 Jahren nicht mehr großartig verändert und über diese Gefühle kommunizieren wir ja auch ganz viel miteinander und wir sind emotionale Wesen und das finde ich erstmal wichtiger zu berücksichtigen, als ob man jetzt ein Mann oder eine Frau ist und welche Position man im Kinderwunsch einnimmt, die ist ja doch dann sehr heteronormativ, weil das halt Frauenarzt heißt und der Mann ist dann nur so als Helferlein, als Zugucker.
Ja, ich finde es halt schön, wenn die Frauen auch überhaupt die Männer da reinlassen, ne? Weil Männer kriegen ja auch erst viel, viel später mit, dass da ein Baby ist, weil die spüren das ja nicht. Ich meine, beim ersten Kind hat er dann im Nachhinein gesagt, naja, eigentlich habe ich es erst so richtig gemerkt, wo ich dann die Hand draufgelegt habe und es hat das erste Mal getreten. Und ich meine, es ist natürlich schon Monate davor bei mir im Bauch gewesen und ich habe schon gespürt und angefangen von den Tagen, wo es mir nicht so gut ging, aber auch durch diese Glücksmomente, die habe ich eine Zeit lang einfach ganz alleine erstmal empfunden. So ging es mir dann damit. Und deswegen sind solche Momente, wenn du zusammen zum Frauenarzt gehst und es da siehst, einfach irgendwie eine der wenigen Möglichkeiten, wo das so real wird für den Mann. Und da muss man einfach als Frau, finde ich, auch versuchen, die Perspektive von dem Mann einzunehmen und den da reinzulassen und ihm die Möglichkeit zu geben.
So. Ja. Ja, ich glaube, das ist wichtig und komplex und in der Kinderwunschzeit werden da, glaube ich, viele Dinge, ich sag mal, aufgewühlt oder viele von den Skills von Problembewältigung, die braucht man da. Habt ihr in der Kinderwunschzeit auch mal darüber gesprochen, dass dein Partner sich möglicherweise untersuchen lässt? So viele Männer haben ja leider keinen Männerarzt, nicht, ne? Das ist nicht so etabliert, dass man regelmäßig zum Andrologen geht als Mann.
Ja, wir haben schon darüber gesprochen, auch im Zuge, weil Freunde von uns oder Bekannte sich da manchmal Jahre gebraucht haben. Und wir haben uns dann nicht eher so ein bisschen darüber unterhalten, dass wir es nicht so cool finden, wenn Männer grundsätzlich sagen, sie machen sowas nicht. Für uns war es jetzt noch nicht das Thema, aber das hat nicht geheißen, dass er nicht bereit wäre, das zu tun. Ganz im Gegenteil. So, ne? Ich meine, da können immer zwei dazu. Und ich glaube, ich wäre auch ziemlich wütend gewesen, wenn er das da nicht so gesehen hätte. Aber das war bei uns eigentlich gar nicht Thema. Ja.
Ja. Und in deinen Recherchen und in deiner Auseinandersetzung mit den ganzen, ich nenne es mal Pülverchen, Kursen und sonstigen Hilfsmitteln, haben da Männer irgendwie auch eine Rolle gespielt?
Ich hatte das Gefühl, dass sich da auch so ein Trend abgezeichnet hat, dass natürlich das meiste sich an die Frauen richtet, aber dass da, die sind ja auch nicht dumm, die Industrie, ja, die merkt dann schon so, ah, Moment, Frauen werden ja immer bewusster und die wollen ihre Männer quasi mit dazunehmen, da ist ja auch noch ein Markt. Und das war dann schon sehr interessant, dass dann Männerpräparate quasi auch entstanden sind, um die Spermienqualität zu steigern. Also ja, das gibt's durchaus. Ich weiß aber nicht, wie viele Männer das dann wirklich gemacht haben, ne? Wie hoch da die Verkaufsquote war oder so. Aber ja, wird auch gezielt an die Männer geht es dann. Also beziehungsweise die Werbung ist schon so aufgebaut, dass es sich an die Frauen adressiert. Und es wird dann suggeriert so, hey, wenn du das für dich bestellst, dann kannst du gleich das zweite Paket auch nochmal im Kombipaket für einen Mann mitbestellen.
Ja, und für die Nahrungsergänzungsmittel, die sich an Männer richten, gilt dasselbe. Wenn es da etwas gäbe, was wirklich medizinisch eine hohe Wirksamkeit hätte, dann würde das in den andrologischen Praxen wie Bonbons rumliegen und auch in den Kinderwunschzentren. Und leider ist es eben so, dass es da nach jetzigem Stand der Wissenschaft keine Präparate gibt, die so allgemein helfen. Das heißt, an der Stelle gilt auch wieder, je nach Alter der Frau, bis 35 soll man es 12 Monate zu Hause probieren, ab 35 6 Monate und dann eben medizinische Beratung aufsuchen und am besten dann eben für eine Erstberatung beide. Ja, Sabrina, jetzt haben wir total viele wichtige Themen schon berührt. Als letztes würde ich gerne noch fragen, denk mal an unsere Hörerinnen und Hörer, von denen bestimmt viele sich in der Kinderwunschzeit befinden. Was würdest du denen mitgeben?
Das ist schon eine tricky Frage. Und ich möchte auf gar keinen Fall quasi in diese Coaching-Kerbe da jetzt reinschlagen. So nach dem Motto, du mach einfach, gib niemals auf, bla bla. Weil auf der einen Seite ist es so, dass wir ja alle irgendwie einen biologischen Ablauf in unserem Körper haben, der von jedem Mensch, bei jedem Mensch ja gleich ist. Deswegen könnte man vielleicht schon einen allgemeinen Tipp geben. Aber trotzdem ist es so eine individuelle Sache. Ich kenne den Körper von den Menschen da drüben nicht, von meiner Freundin nicht, von meiner Bekannten und von der Frau auf der anderen Straßenseite nicht. Von daher wäre mein Tipp, such dir deinen eigenen Weg und entscheide ganz individuell. Bei jedem ist es was anderes. Bei mir ist es anders wie bei dir und steh dazu. Versuch dich irgendwie locker zu machen von diesen ganzen Tipps, die um dich rum sind und versuch deine eigene Stimme irgendwie deinen eigenen Weg zu finden.
Ja, und dabei helfen, den eigenen Weg zu finden, kann ja schon sein, sich alle möglichen Angebote anzugucken und in der Auseinandersetzung mit diesen ganzen Dingen, die an einen herangetragen werden, spürt man ja vielleicht auch manchmal, aha, da vorne steht ein Slalomhütchen, da gehe ich jetzt links rum oder rechts rum, das mache ich oder das mache ich nicht. Und das auch nicht so, wer A sagt, muss auch B sagen zu sehen. Ich glaube, was vielleicht deine Reportage und deine Recherche dir gebracht hat, hat, ist, dass du etwas unbefangener dir Sachen angeschaut und dich mit denen auseinandersetzen konntest. Also vielleicht auch wirklich ein schönes Zusammenspiel von du als Privatperson und da in deiner professionellen Rolle.
Definitiv. Ich war da in einer unglaublich privilegierten Situation, die andere Frauen in dem Moment halt nicht haben. Ich konnte plötzlich auf Methoden zurückgreifen und mit unglaublich vielen Experten sprechen, die ich im Privaten ja nicht einfach mal so anrufen kann, ne? Und deswegen weiß ich, was ich da durchleben durfte, privat als auch beruflich. Und es war für mich persönlich halt super, weil ich konnte mich dadurch einfach in Anführungszeichen entspannen.
Ja, und trotzdem aber auch intensiv auseinandersetzen. Und das haben wir eben auch schon berührt, das eine tun und das andere nicht lassen. Das ist echt schwierig, dass das berühmte Multitasking, und es wird immer behauptet, Frauen könnten das gut. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher ein Geschlechtsstereotyp. Es ist schwierig, man kann es aber hinkriegen. Sabrina, ich danke dir ganz herzlich für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Das war wirklich eine sehr schöne Folge und wichtige Dinge, die wir besprochen haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
Und der Podcast macht eine kurze Pause und ist im Mai wieder alle 2 Wochen mit einer Folge für euch da. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets, und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.